Startwort.
Ja. Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
Moin. Noch kein Alkohol getrunken und schon Dulle.
Ja, siehst du? So schnell geht das hier. Wir brauchen keinen Alkohol. Okay. Wir sind naturbekloppt.
Ja.
So einfach ist das. Ja, ist es bald soweit, ne? Zum Zeitpunkt dieser Sendung haben wir ja, also wenn jetzt die Leute uns hören, dann ist es ja Freitag. Mhm. Frühestens. Manche hören uns vielleicht auch schon am Advent. Wer weiß. Und es ist, glaube ich, ja genau, es ist die letzte Pre-Show in diesem Jahr auch.
Oh, ja.
Nee, die vorletzte.
Ab jetzt gibt es die vorletzte. Danach gibt es Specials.
Danach gibt es Specials. Und dann gibt es ja noch die Best-of-Sendung und da gibt es ja dann doch wieder eine Pre-Show. Aber das ist lange hin. Also das ist in einem Monat erst. Mhm. Naja. Weil über die Weihnachtstage senden wir nicht diesmal. Dann machen wir eine Pause. Wir senden erst für euch hörbar, glaube ich. Ist das dann, ist das noch in diesem Jahr oder schon im nächsten? Das weiß ich immer nicht. Das alles, das war, weiß ja schon, keine Ahnung. Ich glaube, es ist gerade noch so in diesem, ne? Wann ist denn überhaupt das alles, diese ganze Weihnachts- und Silvesterkram?
ja, das müsste dann schon das neue Jahr sein, glaube ich, mit der neuen, mit der alles Beste des Jahres Folge, denn der 1.1. ist ein Freitag. Das könnte sein.
Ja, so ist das. Wir werden am Neujahrstag werden wir veröffentlichen. Genau. Und im Radio laufen wir dann ja sowieso erst am 2.
Ja.
Oder so irgendwie. Nee, am 3.
Oh.
Am 2. und oder am 3. Genau. Ja, dann ist es doch schon im nächsten Jahr. Dann ist es auf jeden Fall doch die letzte. Für die HörerInnen auf jeden Fall die letzte in diesem Jahr.
Mhm. Die letzte Pre-Show, na gut. Ich habe immer das Gefühl, bei diesen Sendungen jetzt muss man eigentlich dabei sagen, weil die erst ein paar Tage später gesendet werden, falls zwischendurch irgendwie die Welt untergeht, dann gilt das natürlich nicht mehr.
Nee, ist klar.
Findest du nicht? Ich habe immer das Gefühl, was, wenn jetzt bis Freitag total komische Sachen passieren, die Leute fragen sich, warum wir in der Pre-Show irgendwie über, weiß nicht, Waffeln geredet haben. Aber, naja.
Ah ja, ich kriege ja nichts mit, ne? Also von daher, ich kriege nur mit, dass jetzt irgendwann demnächst irgendwie wieder irgendeine Pressekonferenz ist, wo dann wahrscheinlich beschlossen wird, dass alles so bleibt, wie es ist und dass Weihnachten ein bisschen gelockert wird. Ja, aber das wusste man vorher auch schon. Insofern mehr kriege ich eigentlich gar nicht so. Außer, dass die britische Regierung besoffen ist, aber das wusste man vorher auch schon.
Ja.
Also. Ja. Dass der amerikanische noch Präsident, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Tut er mir jetzt leid? Oder nee, ich weiß nicht, so
nicht mehr.
Bisschen so tragisch, komisch, so. Ich weiß nicht.
Ja, tragisch ist er, aber weg muss er trotzdem.
Ja, weg auf jeden Fall, keine Frage. Mhm. Aber der ist, ich weiß nicht, der hat ja nicht mehr diese orangenen Haare jetzt, sondern die sind ja jetzt komplett grau, ne?
Ja.
Also. Tja. Das ist ja.
Hilft nicht. Es hilft nicht.
Nee. Ich weiß auch nicht. Komisch das alles. Also ich bin jetzt schon gespannt. Ich meine, der wird ja liefern, ne? Er wird ja, wenn er nicht mehr Präsident ist, der wird ja in irgendeiner Form liefern.
Ja.
Er wird die Leute in den USA ja weiter entertainen, nicht?
Ach, der wird weiter auf Rallyes fahren, auch wenn er für nichts mehr rallyt. Einfach nur, damit er da stehen kann und sich Geklatsche anhören.
Aber hallo.
Das ist lebenswichtig.
Hm. Genau. Der wird weiterhin Pressekonferenzen geben oder geben lassen neben irgendeinem, was war das?
Die keiner mehr sendet.
Die keiner mehr sendet und die neben einem, was war das noch? Irgendeinem Sexshop oder irgendwie sowas, ich weiß nicht, in irgendeiner Hinterhofgarage. Ich weiß auch nicht, das sollte eigentlich ganz anders, in irgendeinem vornehmen Hotel, aber das hat irgendwie alles nicht so ganz geklappt. Naja. Das ist nicht so einfach. Ja, natürlich, der wird auf jeden Fall abliefern, da bin ich mir ziemlich sicher. Der wird bei sowas Ähnlichem landen wie beim amerikanischen Dschungel, wenn es sowas gibt. Ich weiß noch nicht mal, ich habe das Deutsche noch nicht mal gesehen, die deutsche Dingsbums davon. Aber,
ach, Dschungelcamp meinst du? Ja, das mein ist, mit Sicherheit ist das auch gekauft und kopiert aus den USA.
Ach so, ja, das mag sein.
Oder? Also ich finde, das hat so ein...
Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie gesehen.
Anscheinend, okay.
Ich weiß, dass es das gibt. Genau, so. Das weiß ich. Und ich weiß, dass Dirk Bach früher da mal irgendwie involviert war. Mehr weiß ich nicht. Das ist was, was ich weiß. Und da sind prominente Menschen, die sind im Dschungel. So, das war's.
Genau. Ja, ich weiß nicht. Wenn ich da, ich habe auf jeden Fall mal irgendwas davon gesehen, aber da war auch noch Dirk Bach und Sonja irgendwas.
Das Zitlo, ja.
Moderatoren, das ist eine Weile her. Zitlo, genau, ja.
Genau. Und Twitter natürlich. Ne? Also Twitter ist ja meine Informationsquelle, was solche Sachen angeht. Also da bin ich ja also auf dem Neuesten. Also ich kann dir genau sagen, in dem Moment, wo die wer rausfliegt. Aber ich weiß nicht, warum. Also ich weiß auch nicht, wer das ist, aber ich
oder
weiß,
wer,
der ist raus
genau.
Oder die.
Genau. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Also seit Jahren, wenn mal irgendwo eine Schlagzeile durchkommt oder ich beim Bäcker das Bild da liegen sehe, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich, keine Ahnung.
Ich frage
mich. Da bleiben auch nicht mehr so viel über.
Nee, ich frage mich immer, ob es gut oder schlecht ist. Also ja, ist bestimmt gut, aber diese, ich meine, das ist schon, manchmal frage ich mich wirklich, also ich kriege ja gar nichts mehr mit. Wirklich nichts. Ungelogen. Nicht mal im Fußball, außer Werder Bremen kriege ich nichts mehr mit. Das wird ja demnächst kommen. Wir werden ja demnächst, das erste Special wird ja über Fußball sein. Da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Also wenn es nicht gerade um Werder Bremen geht, ich weiß nicht, also das ist bestimmt auch wegen Corona und sowas allem, natürlich, das kommt dazu, aber das werden wir dann auch noch ausführlich besprechen. Da ist eine Menge kaputt gegangen in der Bundesliga, so finde ich, zwischen der Bundesliga und mir. Also da, die anderen Vereine interessieren mich überhaupt nicht mehr. Also die anderen Spiele interessieren mich überhaupt nicht mehr. Das ist, ja gut, das können wir alles dann in dem Moment besprechen. Aber ich habe null, wirklich null mitbekommen, diese historische Niederlage der deutschen Nationalmannschaft. Null. Nicht
ich
im
auch
Entferntesten.
Nicht.
Ich habe ja einen Podcast in den Feed bekommen, Sondersendung. Und ich denke, was ist denn nun los? Ich brauchte 5 Minuten, weil die das auch nicht erwähnt haben. Die sind da natürlich davon ausgegangen, dass jeder weiß, was los ist. Und ich denke, was ist denn historisch hier und da und bla und Löw? Und da dachte, dämmert es mir schon. Ich dachte, warte mal, jetzt musst du mal im Kicker nachgucken. Kicker.de, 0:6, okay. Jetzt weiß ich, was los ist. Das hat aber gedauert. Ich habe das nicht mitgekriegt.
Ja, zwischendurch meinte Google, mir mal aufs Handy zu spielen, weil das so wichtig ist und weil ich ja auch täglich quasi Fußballnachrichten lese, also nie, dass es ganz wichtig sei, mir das jetzt die Schlagzeile reinzuspülen ins Handy. Aber ja, keine Ahnung. 0:6 ist natürlich dramatisch. Gegen wen?
Gegen Spanien.
Ah, okay.
Soll wohl die höchste Niederlage aller Zeiten einer deutschen Nationalmannschaft gewesen sein.
Ja gut, passiert. Ich meine.
Ja, ich habe mich interessiert es halt überhaupt nicht. Also null. Meinetwegen können die 12:0 verlieren. Wirklich. Es ist mir egal. Es ist mir schlicht egal. Mir könnte nichts egaler sein als die deutsche Nationalmannschaft. Es war schon immer so. Habe ich noch nie so den, also nicht immer, aber ich habe diese Nationalmannschaften, sei es die dänische oder die deutsche, in den 90ern noch gerne verfolgt. Aber da war man halt auch jünger. Ich glaube, das hat auch viel mit dem Alter zu tun. Ja, und irgendwann ist das Interesse sowas von, also aus mannigfaltigen Gründen. Da werden wir mit Sicherheit auch nochmal am Montag, in der nächsten Sendung drüber sprechen. In dem Special über Fußball. Garantiert wird das so sein. Weil es interessiert mich echt null. Mich interessiert nicht, ob die Weltmeister werden. Mich interessiert nicht, ob die Europameister werden. Ob die ausscheiden, ob die dieses oder jenes machen. Pff, ist mir so egal.
Und dann war doch noch irgendwas anderes mit der DFB oder dem, wie heißt der nochmal? Diesem einen reichen Typ aus dem Fußball. Ich weiß nicht.
Oh ja.
Ein Kollege hat sich über irgendwas schrecklich aufgeregt und ich dachte nur, ja, bestimmt schlimm.
Brauch ja, sehr schlimm. Auf jeden Fall schlimm.
Ja?
Ja, ja. Ja, 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 ja. Dieser, der Chef von RB Leipzig. Montag sagen. Fußball-Special. Da wird noch Gelegenheit genug zu sein. Das ist das Tolle am Fußball. Das finde ich auch schön. Das ist halt außer diesem Fußball selber, außer dem Spiel. Das Spiel wäre ja an sich viel zu langweilig, wenn es nur das Spiel geben würde. Das mindestens genauso interessant ist, das Publikum drumherum, die Leute, mit denen du das guckst, wo du das guckst, wie du das guckst und alle Geschichten, die drumherum passieren, der DFB, dieser Taubenzüchterverein, die Spieler, die irgendwelche Interviews geben, die sie nicht geben sollten oder keine Ahnung, da sind halt so viele tolle Geschichten auch, So, wenn auf einmal so ein 30-Jähriger aus der dritten Liga in der Bundesliga spielt und über sich hinaus wächst, so, oder eben auch das Gegenteil. Oder ganz andere Geschichten oder was alles neben dem Platz halt passiert. Das ist halt schon großartig. Das ist großes, großes Kino. Alleine diese ganzen Pressekonferenzen und so, die sind Gold. Wirklich. Fantastisch. Wenn Uli Hoeneß, es ist einfach großartig. Ich liebe das, wirklich. Dafür lohnt es sich alleine schon, diesen Sport zu mögen, weil da so viel dranhängt, wo du dich drüber beäumeln kannst.
Ich werde nie vergessen, damals ein Literaturprofessor von mir, der hat ein ganzes Forschungsprojekt gemacht zu Fußballjournalismus. Mhm. Also sprachlich, ne? Mhm. Weil es so speziell ist und ja,
das sehr stimmt.
Unfreiwillig unterhaltsam.
Das stimmt. Aber die sind halt teilweise auch einfach Unvermögen. Ne? Das ist pures Unvermögen teilweise. Ja, wirklich. Also das ist, die wissen halt auch teilweise gar nicht, was sie da sagen. Die sind einfach auch nicht in der Lage dazu manchmal. Und andere wiederum, so wie Christian Streich vom SC Freiburg, das ist dann das Gegenteil.
Kann er sehr gut sprechen?
Oder? Ja, der ist vor allem sehr klug.
Okay. Ich finde am absurdesten immer die Interviews direkt nach den Spielen.
Ja,
wenn
das
die
ist,
Spieler
ja.
so komplett ausge. Pff, am besten noch nach einem Verlust irgendwie da völlig durchgeschwitzt ankommen und irgendwer fragt: Ja, was war denn da los? Ja, wir haben das hinten nicht richtig zugemacht und dann war er drin. Ja, herzlichen Glückwunsch für diese Analyse. Was soll der arme Mann denn auch sagen?
Ja, da kommen wir bestimmt auch noch im Special drauf. Also, wir müssen natürlich auch über Schalke reden. Wo du das gerade so sagst.
Moment, meine DNS dreht sich im Grabe um. Nee, Moment.
Ja, damit sollte sie dringend anfangen, ja.
Mhm.
Nicht schön.
Ja, ach, die ist schon lange entkoppelt.
Wow. Ja, da geht's. Also gut, okay, aber das ist jetzt nicht hier, das ist nicht unser Thema hier. Das kann man dann in unserem Fußball-Special alles nachverfolgen, warum, wer, wie, was langweilig findet oder toll findet und oder auch nicht. Das wird
genau,
auf jeden
Schöne
Fall
wird sein, wir haben Experten dabei, wir haben Werder-Experten dabei und wir haben mich als komplett uninteressierten Noob dabei. Das heißt, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ist was dabei. Ich stelle die dummen Fragen für alle, die auch nicht wissen, worum es geht. Und die Experten erklären das auf einem besseren Level, damit auch alle Fußballliebhaber was zu hören haben.
Ja,
schätze ich mal.
Da würde ich jetzt meine Hoffnung nicht zu hoch setzen. Also da würde ich das
Dann machen wir es anders. Die Fußballexperten müssen dann zuhören, um uns hinterher zu sagen, was alles falsch gelaufen ist.
Ja. Oder so, ja, das wäre vielleicht besser. Also wir wollen die Trauben auch nicht zu hoch hängen, ne? Also das ist nicht gut. Ja, aber es wird noch andere Sachen geben. Wir werden über Linux reden.
In einem weiteren Special.
In einem weiteren Special, genau. In einem weiteren Special. Und wir wollen, genau wie dieses Fußball-Special, was ja nicht zum ersten Mal läuft, sondern jetzt auch schon zum zweiten Mal, genau so wollen wir das auch mit Linux machen. Wir wollen das jetzt einmal im Jahr machen, im Dezember. Und natürlich wird es auch wieder Post-Rock geben. Das ist ja auch schon Tradition. Ich glaube, schon das dritte Mal, ne?
Mhm.
Ja.
Und jedes Mal hat es super Spaß gemacht. Ich freue mich auch dieses Jahr wieder sehr drauf.
Ja, absolut. Es werden drei tolle Specials und wir haben uns überlegt, jetzt diese drei auf jeden Fall fest ins Programm zu nehmen. Den Kim, die Lara und den Ingo, den kennt ihr noch gar nicht. Vielleicht kennt ihr ihn doch. Nicht ganz unbekannt in der Podcast-Landschaft. Ohne den würde es uns gar nicht geben.
Mhm.
Das stimmt auf ganz vielen Ebenen.
So ist es.
Ja, ja. Dann würde ich sagen, ne, also.
Ja, genug geteasert, ne? Ab in die Show.
Ja, ja. Dings hier, ne? Advent, hier, ach, keine Ahnung.
Okay, das ist doch eine schöne Begrüßung. Advent, Advent, ein Feuilleton brennt? Nee, das funktioniert auch nicht so gut. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen mit Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Und wer diese oder vergangene Folgen in voller Länge hören möchte, das heißt auch inklusive Pre-Show, kann uns auf unserer Website unter feuilletöne.de abonnieren. Wir senden heute die, ja, eigentlich letzte reguläre Sendung in diesem Jahr und wir machen mit jeder Menge Musik weiter, bevor es dann in ganze 3 Specials im Dezember geht. Heute gibt es wieder 4 Alben zu besprechen, nämlich erstens Tim Minchin mit dem brandneuen Studioalbum Apart Together. Dann hören wir The Nels Kleinsingers mit Share the Wealth. Anschließend reden wir über The Night Chances von Bex Adoree und Forever Blue von A.A. Williams. Wenn ihr uns im Internet hört, bekommt ihr am Ende außerdem noch eine Verkostung unseres letzten Kanadiers in unserer kanadischen Whisky-Reihe, nämlich den Goodaham & Words 4 Grain. Wir kommen zunächst zu Tim Minchin und Apart Together. Tim Minchin ist ein australischer Komiker, Schauspieler, Schriftsteller, Musiker und Songwriter. Er ist in Northampton geboren worden, seine australischen Eltern zogen aber zurück nach Perth, wo er dann auch aufwuchs. Minchin ist wohl am bekanntesten für seine musikalische Satire. Er veröffentlichte in dieser Rolle 6 CDs, 5 DVDs und ist mit seinen Live-Comedy-Shows weltweit unterwegs gewesen. Seine wortgewaltigen, cleveren Kompositionen und die stand-up-artige Darbietung innerhalb der Live-Shows hat ihm ein großes und treues Publikum beschert. Tim Minchin ist auch Komponist und Texter des mit dem Olivier Award, Tony Award und Grammy Award nominierten Musicals Matilda, das auf dem gleichnamigen Buch von Roald Dahl basiert. Das Musical gewann mehrere Olivier und Tony Awards und sein Musical Groundhog Day hatte 2016 in London Premiere, gewann ebenfalls einen Olivier Award und wurde im Frühjahr 2017 dann auch am Broadway aufgeführt. Doch da hören die Ehrungen nicht auf, denn er hat gleich 2-mal die Ehrendoktorwürde für seinen Beitrag zur Kunst und seine herausragenden Leistungen und die weltweite Anerkennung als Komponist, Texter, Schauspieler, Schriftsteller und Komiker verliehen bekommen, 2013 von der University of Western Australia und 2015 von der Mount View Academy of Theatre Arts. So, im November 2020 erschien nun sein erstes Studioalbum, Apart Together, also eine lange musikalische Karriere, aber sein erstes Studioalbum, das zwar jetzt auch mit der typischen Wortakrobatik und dem Stil ausgestattet ist, den man von Menschen kennt, allerdings hauptsächlich ernsthaftere Songs enthält und grob dem Genre Pop zuzuordnen ist. So ganz kann er sich die Satire nicht verkneifen, hatte ich das Gefühl, aber hören wir erstmal, wie Herr Martinsen das Ganze gehört hat.
Ja, das ist die Frage, nicht? Ob er sich die verkneifen konnte oder nicht. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, weil man versucht natürlich dann immer, die Menschen mit dem zu vergleichen, was man kennt. Das ist vielleicht nicht ganz fair. Und zwar sowohl als auch, also positiv wie negativ. Denn zum einen könnte man natürlich sagen, naja, er will ja auch gar nicht Musiker sein vielleicht. Und zum anderen könnte man sagen, naja, aber eigentlich muss ich ihm ja daran messen, weil er Musiker sein will. So, das ist ja immer ein bisschen schwierig. Ist es jetzt ein Komiker oder ein Satiriker, der Musik macht? Oder will er jetzt als Musiker ernst genommen werden? Und wie ernst muss ich dieses Album nehmen? Er sagt ja, du sagst, naja, ich weiß nicht. Und das, der Kopf sagt natürlich immer so, ja, aber in Wirklichkeit kann er das ja gar nicht so meinen. Schwierig. Also, wenn wir mal musikalisch anfangen, ja, mich erinnert das zum Teil ein bisschen an den guten alten Pop der 70er Jahre. Das ist so ein bisschen Pop à la Gary Rafferty, ja, so Baker Street und solche Sachen. Oder so Sachen wie Christopher Cross oder so. Das ist schon nicht, also das tut nicht weh. Die Musik tut nicht weh, wollen wir mal so sagen. Es handelt sich um ein Pop-Album, was anscheinend auch sehr, für mich habe ich jedenfalls das Gefühl gehabt, sehr autobiografisch daherkommt. Die Texte handeln offensichtlich von seiner jüngeren Vergangenheit, dass er eben jetzt nicht mehr in L.A. wohnt und so weiter und so fort, zum Beispiel. Ansonsten ist das natürlich alles sehr gut produziert. Das ist sehr schöner Pop-Rock, der hier gespielt wird und was sich einem so darbietet. Das ist erstmal für sich okay. Wenn man ein bisschen böse wäre, könnte man sagen, naja, aber es könnte halt auch ganz gut auf NDR 2 laufen oder WDR 2. So, vielleicht. Ernste Texte, okay, habe ich so hingenommen, auch wenn der Kopf ja immer versucht, ihn witzig zu finden. Das ist ja gar nicht so einfach, dagegen anzumusizieren. Das hat ja nicht nur er erfahren, das haben ja andere vor ihm auch schon so erfahren, ne? Wenn man das Album aber ernst nimmt, und das soll man ja offensichtlich, und ich mache das jetzt einfach mal, dann ist das ein, naja, dann ist es ein okayes Album, mehr aber auch nicht. Weil so richtig neu ist das alles nicht, das ist hübsch gemacht, das ist gut produziert, richtig vom Hocker gerissen hat mich das dann natürlich dementsprechend nicht. Ich glaube, dass dieses Album, und vielleicht ist das auch so gedacht, dass es ein Album ist für die Fans, für seine Fans. Und für die ist es natürlich super, für die ist es toll, weil man hört eine andere Seite von ihm, man sieht nicht den Satiriker, der auf der Bühne am Klavier sitzt und lustig ist oder versucht auf Pointe irgendwas zu singen, sondern man hört und sieht vielleicht mal eine andere Seite, eine ernste Seite. Wenn man strenge Maßstäbe ansetzt, dann müsste man natürlich, ja, dann müsste man schon vielleicht teilweise an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schimpfig werden. Aber er will ja wahrscheinlich keine Karriere als Musiker starten, sondern er hat ja schon so viele Dinge getan und hat Musicals geschrieben und hat dafür Preise bekommen und ist auf der Bühne ja auch ganz anders unterwegs. Und da ist die Musik natürlich ein wichtiger Bestandteil, aber er hat ja jetzt, das ist jetzt sein Debütalbum und er ist ja jetzt keine 20 mehr. Also insofern hat er ja seine Karriere auch ganz woanders schon weit, weit nach vorne gebracht. Insofern alles gut, wenn auch nicht alles gut ist. Das ist so im Moment so mein Zwischenfazit.
Ja, da kann ich mich in ganz vielen Punkten anschließen. Was ich ganz schön fand, und ich würde mich zu den Tim Minchin Fans eigentlich zählen, was ich ganz schön fand, war tatsächlich, dass er ja ein bisschen was über sich erzählt, dass es persönlich und verletzlich wird. Das war alles gar nicht schlecht und man hört auch bei dem Pop und auch wenn die Songs nicht gerade progressiv sind, durchaus raus, dass er Komponist ist. Man merkt, dass die Arrangements funktionieren, er hat immer wieder so kleine Momente, die was können. Einer zum Beispiel ist diese wunderschön traurige Solo-Trompete im Titelsong Apart Together. Sowas baut er immer wieder ein, das ist nett, das macht Spaß zu hören und in einzelnen Songs, allen voran Airport Piano, wird er dann auch wieder so ein bisschen schnippisch provokant, wie man ihn als Satiriker kennt. Für mich ist ein Kritikpunkt zentral und der ist nicht zu leugnen, er ist kein Sänger. Er ist einfach kein Sänger. Er hat so eine etwas quäkige Stimme, wofür er nichts kann und die funktioniert ja auch hervorragend für seine lustigen Songs. Denn das ist nicht zu schön, das ist auch nicht zu schlecht, er trifft alle Töne, alles wunderbar. Aber es funktioniert perfekt für die lustigen und die provokanten Songs. Wenn er ernsthaft über traurige, persönliche Themen singt, funktioniert das für mich nur begrenzt. Ich finde, es nimmt ein bisschen die Qualität von eigentlich gut geschriebenen Songs weg. Ich glaube, andere Sänger würden aus den gleichen Songs vielleicht mehr holen. Und der zweite Kritikpunkt, den wollte ich erst gar nicht loswerden, aber irgendwie steht er für mich doch auch im Zentrum. Und ist etwas, worüber er sich selbst schon damals zu Rock'n'Roll-Nerd-Zeiten als Komiker lustig gemacht hat. Nämlich, er ist einfach ein ja, mittelständisch aufgewachsener, gesunder, weißer Heteromann mit ziemlich wenig Problemen. Wenn er seine, in Anführungsstrichen, dunklen Seiten auspackt, die sind nicht so dunkel. Und da hat er sich schon immer drüber lustig gemacht. Dass er selbst sowas nicht hat, keine Suchtprobleme, keine, ich weiß es nicht, er hat ein ganzes Lied drüber geschrieben, Dark Side, was auch ziemlich lustig ist, darüber, dass er einfach zu fröhlich ist, dass sein Leben zu schön ist und dass er, um irgendwie tiefsinnige Sachen zu schreiben, außer über die Welt. Da war er immer gut, wenn er, keine Ahnung, Gott oder Nazis oder Chauvinisten kritisiert, ist das super, denn da gibt es tatsächlich was zu erzählen. Wenn er über sich selbst redet, bleibt es ein bisschen flach. Ich will ihm nicht damit nehmen, dass er das nicht tief empfindet. Das hört man durchaus auch mit raus. Aber es lässt es ein bisschen wirklich erblassend neben seinem anderen Werk. Er kann über andere Dinge besser singen und sprechen.
Ja, also ich finde schon, wenn man ganz ehrlich ist, ja, das ist alles ganz schön und alles ganz nett. Die Stimme finde ich gar nicht so schlimm. Das hat mich jetzt eigentlich, ich finde, du hast da einen sehr interessanten Punkt angesprochen. Und zwar diese, naja, nennen wir sie mal First World Problems von irgendeinem Cis-Man da, also von so einem weißen Hetero. Das hat mich auf ganz anderer Ebene, hat mich das erinnert an Matt Berninger.
Ja.
Das ist ja ähnlich. Auch so ein Mittelstand-Rotweintrinker, der uns erzählt, wie schlecht es ihm geht, nicht? Und dann im Interviews erzählt, wie gut es ihm geht. Das ist, kommt so ungefähr. Also, naja. Also schlimm oder schwierig finde ich an diesem Album wirklich dieses, ja, ich muss es leider so sagen, die Musik ist für mich schlimmer als der Gesang, weil der Gesang, okay, Texte fand ich gar nicht so schlecht, aber fand ich sogar besser als die von Matt Berninger, davon mal ganz abgesehen, da war ich ja wirklich unleidlich, der hat ja nicht umsonst einen Steht gekriegt von mir. Also, was mich hier wirklich stört, ist dieses 70er, 80er und das Beste, oder das Beste aus den 70er, 80er und 90ern Musik, also man muss das wirklich so sagen, also wirklich, das ist nicht gut. Also, das ist gut komponiert, das mag alles sein, das mag auch gut arrangiert sein, aber das ist so gestreamlined.
Könnte das aus seiner Musical-Erfahrung kommen? Weil ja, Musicals haben sich ja jetzt auch nicht so faszinierend weiterentwickelt in den letzten Jahrzehnten, was musikalische
sehr interessant, ja. Richtung geht. Sehr spannend. Ich habe sofort an Tony Banks gedacht, der das kann, der kann Klassik, der ist da anders drauf. Okay. Ja, was macht man jetzt mit so einem Album? Also schwierig für mich. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Nehme ich das ernst, dann habe ich ein Problem. Also wenn er jetzt als musikalischer Künstler ernst genommen wollen würde, also wenn er das möchte, dann kriegt er von mir eine strenge Bewertung. Wenn nicht, ich weiß nicht, wie habe ich das einzuschätzen? Was mache ich jetzt mit diesem Album? Wie ernst ist das gemeint?
Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass er es ernst meint. In der Ankündigung für das Album oder so ein bisschen Social-Media-Kram drumherum, Promo-Zeug, merkt man schon, er versucht es immer wieder auf eine lustige Ebene zu hängen und bezeichnet sich irgendwie als kleinen Narzissten, dass er jetzt doch noch sein Studioalbum machen muss. Ich glaube schon, dass er das ernst meint. Also musikalisch meint er das schon ernst, glaube ich.
Ja, aber warum traut er sich denn nichts?
Genau.
Ja, er traut sich doch auf der Bühne so viel.
Richtig. Das finde ich auch wirklich schade. Und man hört so viel von seinen Fähigkeiten. Insofern, er ist ja bekannt für dieses sehr clever wortgewählte, was auch sehr rhythmisch gesprochen, also rhythmisch gesungen ist. Das kann er auch in den Musicals, hört man das total raus, dass es von ihm kommt, sein Trademark. Und das finde ich hervorragend. Das macht er hier auch oft, aber warum kann er nicht ein bisschen. Ich habe auch immer noch im Ohr von einer seiner Live-DVDs, wie das Orchester geschwärmt hat davon, dass sie sonst, wenn sie mit Rockmusikern oder so spielen, dann ist das alles ganz nett, was die machen, aber die Musik kommt vom Orchester. Aber Tim München sei jemand, der tatsächlich Klavier spielen kann. Also auch abseits von dem lustigen Zeug, was er macht, tatsächlich ein Pianist ist. Warum zeigt er das hier nicht? Also so, oder ne? Warum traut er sich nicht mehr? Du hast es genau richtig ausgedrückt. Das ist wirklich schade.
Also.
Tja. War er zu ängstlich.
Ja, wahrscheinlich, ja. Oder er wollte vielleicht wirklich gespielt werden, wo er dann wahrscheinlich auch am Ende gespielt wird. Nämlich genau bei diesen Sendern, die eben das Beste aus den 70er, 80er und 90ern spielen. Also als Tim München-Fan würde ich ihm natürlich glattes Läuft geben, so, weil klar, da wird, ne, ist ja logisch. Da ist sowas ja auch immer interessant, da ist man ja auch immer gnädiger. Das ist ja völlig nachvollziehbar auch. Wenn ich dieses Album ernst nehmen würde, als rein musikalisch ist das ein Steht. In der heutigen Zeit. Das tut mir sehr leid. Textlich finde ich das aber gut. Und deswegen lasse ich mich zu einem unfassbar schwachen Läuft hinreißen.
Das ist nett von dir. Ja, von mir gibt es ein Läuft, weil es stimmt, es ist nichts Neues. Es hat mir trotzdem ganz gut gefallen und er hat immer noch gute Ideen. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut rausgestellt. Er hätte sich mehr trauen müssen, nicht so
nicht nur das.
Vorsichtig mainstreamig sein. Er kann auch musikalisch viel mehr. Das,
ja, und es ist ja nicht nur nicht getraut, wirklich bei allem Respekt, aber da ist ja Phil Collins
innovativ.
Ja, na, das ist ja wirklich so.
Ja, ja.
Nun gut. Also, wir haben gehört, Tim München und das Album Apart Together und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir. Kommen wir zu etwas komplett anderem. Kommen wir zu einem, der sich sehr viel traut. Kommen wir zu Nils Klein. Nils Klein, die meisten werden ihn kennen von Wilco. Der kommt aus Los Angeles, da ist er nämlich geboren. Und das ist ein Gitarrist der Band Wilco eben auch. Und er ist vor allem aber auch Gitarrist des Modern Creative Jazz. Und ich sage immer wieder, dass Jeff Tweedy die verdammte Ehre hat, mit diesem Gitarrist in einer Band zu spielen und nicht umgekehrt. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja. Also der hat dann irgendwann an der University Senior High School in Los Angeles auch seinen Abschluss gemacht. Hat dann erstmal einen Fusion Jazz gemacht, hat Trios gehabt, hat ganz viele Projekte neben den Nils Klein Singers, um die es heute gehen soll, hat er ganz viele Duette schon gehabt und hat für unfassbar viele Leute mit ganz vielen Leuten zusammengespielt, zum Beispiel mit Charlie Hayden, der ist ja nicht ganz unbekannt, hat zum Beispiel dann auch auf einem Album ganz einfach mal so ein bisschen den Part von John Coltrane auf die Gitarre übertragen, macht man glaube ich auch nicht jeden Tag. Also für das, was er macht, ist der schon unglaublich stilprägend und unglaublich anerkannt. Er gilt als wirklich als einer der Top-Gitarristen der Gegenwart und er ist gerade im Jazz einer der ganz wenigen Gitarristen der letzten 20 Jahre, die etwas Eigenes geschaffen haben. Man erkennt ihn und da gibt es nicht so viele von. Und ich würde sagen, gerade so im Free Jazz, wo er sich ja sehr oft aufhält auch, ist das schon einer, der ganz weit vorne ist. Er hat so ziemlich mit allen Leuten zusammengespielt, die man sich so vorstellen kann. Jetzt hat er ein neues Werk veröffentlicht und zwar Share the Wealth. Es ist die dritte Blue Note Veröffentlichung, die wir von ihm hören. Wir haben ja unlängst ein Album von ihm besprochen. Irgendwas mit Lovers, ich erinnere mich gar nicht mehr. Es war mit es war so mehr so Swing. Hier haben wir es mit etwas ganz anderem zu tun. Hier haben wir es eben mit seinem langjährigen Projekt The Nils Klein Singers zu tun. Das hat nichts mit SängerInnen zu tun, sondern mit singenden Instrumenten. Wir hören hier auf diesem Album den Saxophonisten Skerrick, wir hören den Keyboarder Brian Marcella, wir hören Bassist Trevor Dunn und Schlagzeuger Scott Amendola. Und wir hören den brasilianischen Perkussionisten Ciro Baptista. Und was daraus geworden ist, das ist schon durchaus als spannend zu bezeichnen, Frau Eichler.
Oh ja, da kommt man nicht drum rum um das Wort. Dieses Album ist so herrlich experimentierfreudig im wirklich positivsten Sinne. Das experimentiert mit Melodien, es experimentiert mit Instrumentierung, mit den Percussion vor allem. Also das ist mir am meisten aufgefallen und das fand ich auch am spannendsten. Es sorgt immer wieder für verblüffende und unerwartete Momente. Mal hören wir totales Chaos und alle möglichen Klänge, dann wird es mysteriös, dann groovt es total, dann ergreift es einen mit wunderschönen Melodien, nur um dann wieder mit einer ganz neuen Klangwelt loszulegen und wieder Chaos zu verbreiten. Manchmal wird auch einfach minutenlang wird man zugebiebt, wie in Pleasure Patrol. Trotzdem macht das Spaß. Also ich meine, wenn ich irgendwie minutenlanges Piepsen ertrage, weil es einfach gut klingt, das heißt schon was. Und das Album hat, jedenfalls so wie ich es wahrgenommen habe, auch eine gewisse Dramaturgie. Mein Eindruck war, ganz grob gesagt, dass es eher jazzig interessant anfängt, etwas melodischer, dann aber immer anspruchsvoller und auch immer, ich sag mal, strukturbefreiter wird. Als wenn es einen, also sich erst ankuschelt und dann, oder halt abschreckt, je nachdem, für Leute, die sich so gar nicht auf diese Experimente einlassen wollen, und dann nach und nach in die Tiefen des Möglichen abdriftet und nach neuen Grenzen sucht. Also bis auf den letzten Song, Pass Down, der durchaus ein versöhnliches Ende für dieses Album bedeutet. Das war wieder ein sehr schöner Song, auch im konventionellen Sinne. Auch wenn auch der nicht besonders konventionell ist von der Struktur. Und wie so oft bei so interessantem Jazz muss man sich hier wirklich hinsetzen und zuhören. Das ist wieder nichts, was man nebenbei laufen lässt. Das ist auch nichts, wozu man tanzt. Könnte man, glaube ich, auch gar nicht, außer irgendwie Ausdruckstanz gut einstudiert. Dazu kann man sich auch, glaube ich, nicht mal auf irgendwas anderes konzentrieren, wenn man wollte, sondern Share the Wealth ist ein Album, was die Aufmerksamkeit seines Publikums nicht teilen mag. Das ist sowohl gut als auch, muss man wissen. Man kriegt dafür halt eine Menge musikalischer Erlebnisse zurück. Und das ist ein Album, wo dieses Wort Erlebnisse wirklich passt, finde ich, weil man nicht einfach nur Musik hört. Das ist nicht nur irgendwie schön oder emotional oder gut zum Tanzen, sondern das ist wirklich ein Abenteuer, muss man so sagen. Man muss sich darauf einlassen, aber man kriegt viel zurück. Ich war sehr begeistert von Share the Wealth von The Nils Klein Singers.
Ja, das ist natürlich Jazz in seiner elaboriertesten Form. Das ist unfassbar. Hier wird geschwelgt, hier wird gewirbelt, hier werden eindrucksvolle Klanglandschaften gebildet, voll, wild, ungehemmt. Das ist ja ein Doppelalbum, nicht? Das ist ja gar nicht mal so kurz, dieses Album. Und was wir hier hören, ist im Grunde genommen psychedelischer Experimental-Post-Rock-Free-Jazz-Avantgarde. Das ist das, was wir hier hören. Und ein bisschen Post-Rock-Jazz. Soundcollagen noch und nöcher. Und das Interessanteste an diesem Album ist, das Einzige, was die MusikerInnen wussten oder was die Musiker wussten von Nils Klein, was die nämlich mit auf den Weg bekommen haben, ist das Wort Space. Und dann haben die sich zusammengesetzt und haben gespielt. Und das ist dabei rausgekommen.
Das ist wieder so typisch Jazz einfach, ne? So, hier, macht mal. Thema, Space. Okay.
Dü-lü-lü. Genau. Alles klar. Und dann haben die sich zusammengesetzt und haben dieses Album live eingespielt.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Ohne jegliche Vorbereitung, in 2 Tagen. Fertig. Das ist eben Jazz, ne? Da kommen Musiker zusammen und dann wird irgendwas Fantastisches daraus. Die setzen sich zusammen, nehmen ihre Instrumente in die Hand und dann spielen die. Das kann keine andere Musikergruppe, also kein anderes Genre. Das können nur die. Das ist unglaublich. Genau, Lovers hieß nämlich das letzte Album, was wir von Nils Klein besprochen haben. Das war ja sehr gemäßigt. Hier ist er nun zurück zu dem, was er vor diesem Blue Note-Album gemacht hat, nämlich zu eben dieser psychedelischen oder zu diesem psychedelischen Experimental Post-Rock Free Jazz Avantgarde Fusion. Gedöns. Würde Miles Davis noch leben? Ich bin sicher, Nils Klein würde in seiner Band spielen. Hier ist so viel Mut und so viel Großartigkeit und an Soundflächen, an Ideen, die ja auch nicht einfach nur irgendwelche wüsten und wilden Töne aneinander reihen, diese Menschen. Und es geht ja auch gar nicht um Nils Klein. Das ist ja das Tolle. Er hält sich ja so wahnsinnig toll zurück. Es ist fantastisch, wie der Saxophonist, wie Skerrick glänzen kann. Das ist großartig. Das ist ein unfassbar toller Teamplayer. Dieses Album ist ein wirklich, das ist einer der besten Jazz-Alben, die ich seit ganz langer Zeit gehört habe. Und ich bin sehr, 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 sehr begeistert von diesem Album und von diesem Können, von diesem, aber gar nicht mal ruppig abweisenden. Man muss sich natürlich darauf einlassen, das ist klar. Dieses Album nimmt einen nicht an die Hand in dem Sinne, wie man das gewohnt ist. Es gibt hier keine klassischen Songstrukturen, wie man das so kennt. Das nicht. Aber das, was man bekommt, wenn man sich anstrengt, und hier gilt mal wieder, manchmal kommt eben die Kunst nicht zu einem, manchmal muss man dann eben auch zur Kunst gehen, dann strengt euch halt an, nicht? Das gilt auch für dieses Album, aber man wird so belohnt. Man bekommt so viel wieder von diesem Album. Und Wilco kann sich glücklich schätzen, diesen unfassbaren Gitarristen in ihrer Band zu haben. Also ich wiederhole das gerne nochmal. Der Star dieser Band ist nicht Jeff Tweedy. Der Star dieser Band, wenn es denn einen gibt, ist Nils Klein. Und dieser Star, dieser Gitarrist, dieser Band hat ein Soloalbum rausgebracht, was meiner Meinung nach das eine der besten Jazz-Alben der letzten Jahre ist. So, jetzt müssen wir dieses Album ja auch bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Rennt, Punkt.
Ja, ich glaube, man hat mir schon angemerkt, dass ich durchaus angetan bin von diesem Album. Und ich schließe mich dem natürlich unumwunden an. Gäbe es etwas mehr als rennt, würde das Album dieses bekommen. Also rennt. Wir hörten Share the Wealth von The Nils Klein Singers. Und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
Und damit kommen wir zu Baxter Dury und wir kommen zu The Night Chances. Baxter Dury kommt aus Buckinghamshire, das ist nordwestlich von London. Er ist Indie-Musiker und Sänger und ja, der Sohn von Ian Dury, eines britischen Rockmusikers, den einige vielleicht noch aus den 70er Jahren kennen. Das soll aber hier keine Rolle spielen, denn The Night Chances ist schon das 6. Studioalbum von Baxter Dury. Es wurde 2019 in den Hoxha Studios in West Hampstead aufgenommen und im März des Jahres 2020 veröffentlicht. Unterstützt wird er hier wieder von der Sängerin Delilah Holiday, die in vielen Songs ihre Stimme leiht. Und das macht das Ganze eigentlich nur noch cooler. Aber bevor ich hier meine Tiraden anstimme, zunächst Herr Martinsen.
So, Herr Menschen, und so geht Pop. So geht Pop, ja. Wenn es dann etwas sich traut, trotzdem irgendwie hörbar ist. So geht das. So macht man das. Ja? Okay, also, Baxter Dury. Ja, Leonard Cohen in Böse und Unleidlich, möchte ich sagen. Erinnert so ein bisschen an William Pitt. Sehr hübscher Indie-Pop von der Stimme her, auch so von der musikalischen Attitüde her. Sehr hübscher Indie-Pop und so schmiegsam und so schön und so wirklich toll produziert. Die Musik ist so böse und dunkel sind die Texte. Das ist wieder so typisch England oder Großbritannien überhaupt. Ich musste oft echt schmunzeln, muss ich sagen, weil ich immer gar nicht, da sind wir wieder bei einer Sache, die wir gerade eben schon bei Tim Minchin hatten, aber diesmal im positiven Sinne. Ich dachte manchmal, sag mal, meinst du das echt ernst oder was? Was? Das ist schon eine sehr coole Stimme. Cool ist er aber gar nicht auf diesem Album, muss man sagen. Er schimpft, er zetert, er ist unleidlich, dass es nur so eine Freude ist. Es ist ja wirklich, irgendwas ist ja immer, könnte man dieses Album auch nennen, ne? Oder?
Das stimmt, er ist überhaupt nicht cool, aber es klingt so ja, cool.
Total. Ja. Ja, also ich war überrascht, weil ich kannte den vorher nicht, gebe ich ehrlich zu. Das hier ist also das erste Album, was ich gehört habe von Baxter Dury. Und ja, also ich war sehr angetan von dieser Mischung von musikalischer Poppigkeit und textlicher lyrischer Bösartigkeit. Oder Bösigkeit, unleidlich, kann man ja auch sagen. Das ist ja, er ist unleidlich, ja.
Also ich fand, das Album war zwei Dinge. Einmal cool, es klang cool. Mhm. Und irgendwie entschleunigt in dieser Zeit, finde ich. Night Chances hat so einen ganz großen Blues. Das ist vielleicht diese Dunkelheit in den Texten. Aber auch die Musik ist, gleichzeitig unaufgeregt. Und doch erzählt er ja von diesem, du sagst gerade, es ist immer irgendwas. Ja. Er erzählt von so kleinen und großen emotionalen Dramen. Er erzählt die Geschichten, man muss sagen, von ich weiß nicht, wie man es ausdrückt, Verlierern auf verschiedenen Ebenen.
Typisch
die uns
britisch,
im Verlauf des Albums begegnen. Typisch britisch, genau. Die Briten erzählen immer die Geschichte von den Verlierern und auch aus der Sicht der Verlierer. Mhm. Dabei darf der Bass sogar noch cooler sein. Den habe ich sehr gemocht auf diesem Album. Aber auch die Stimmen. Du hast schon gesagt, Dury hat eine coole Stimme. Holiday hat eine wunderschöne Stimme, auch wenn sie eher so ein bisschen Beiwerk ist auf den meisten Songs. Auch das gelegentliche Saxophon wird nicht, dadurch wird es nicht uncooler. Und dann noch dieses extrem lässig vorgetragene Cockney-Englisch, oder zwischendurch wechselt er auch so ein bisschen durch die Akzente, je nach Geschichte. Das ist schon ziemlich, das klingt einfach schon ziemlich cool. Und doch, wenn man dann hört, worüber er singt, ist da ja schon ein Schmerz. Da ist auch emotionale Tiefe, egal wie absurd manche Situationen sind, aber es ist schade, sich, wenn man auf der Oberfläche bleibt und diese coole, es bei der coolen Musik belässt, denn da ist ja noch so viel mehr. Es lohnt sich, das ist wirklich ein Album, das lohnt sich mehrmals zu hören und vielleicht auch den Text mitzulesen, wenn man nicht immer alles versteht. Also ich kannte Baxter Dury vorher auch nicht und war sehr positiv beeindruckt.
Ja, dieses Album ist ein bisschen so wie, also sein Leben, oder er besingt ein Leben, was irgendwie durchgehend so ist, wie man sich fühlt, nachdem die Lieblingsfußballmannschaft verloren hat. Wirklich.
Ich bin sicher, da können viele Leute mit dir fühlen.
Also so ungefähr, so zieht sich dieses Album durch alle möglichen Geschichten. Und dieses Album ist ja nun, wie alle anderen vorher auch, im Jahre 2020 erschienen. Und dann dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das fällt mir diesmal schwer. Es ist mindestens mal ein schnelles Läuft, denn es ist wirklich ein tolles Album, hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, es ist noch nicht ein Meisterwerk für Rent, das geht mir nicht so leicht von den Lippen, aber es ist ein sehr viel schnelleres Läuft als bei Herrn München.
Ja, das ist ein sehr, 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 sehr schnelles Läuft. Das ist ein wirklich tolles Album. wenn es nicht so viele andere tolle Alben mit diesem Jahr gäbe,
ja,
dann würde ich sofort, würde ich ihm sofort ein Rent geben. In diesem Fall bekommt es auch von mir ein Läuft, obwohl die KritikerInnen das ja noch ganz anders sehen als wir. Die haben das ja in höchsten Tönen gelobt. Ist einer der bestbewertetsten Alben in diesem Jahr, ne? Also,
wow.
Also wir sind da, fallen da so ein bisschen raus aus dem Ganzen, aus dem Raster. Aber ich finde es tatsächlich auch toll. Aber ja, ich bleibe auch beim Läuft. Tatsächlich. Also, wir haben gehört. The Night Chancers von Baxter Dury. Es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir. Und jetzt kommen wir zu einer Künstlerin, die ich auch nicht kannte, nämlich zu A.A. Williams und dem Album Forever Blue. Die ist wirklich aus dem Nichts einfach mal an den, ja, britischen, in die britische Musikszene gestartet sozusagen. Im April 2019 trat sie zum ersten Mal auf und kaum ein Jahr später veröffentlicht sie ihr Debütalbum Forever Blue, was wir hier besprechen wollen. Aktuell ein Album, was die KritikerInnen loben. Sie ist aber eigentlich gar nicht aus diesem, ja, Rock-Pop-Genre entsprungen, sondern die ist eigentlich mit Klassik groß geworden und hat erstmal mit 6 Jahren Klavierstunden bekommen, lernte dann später auch Cello und als Teenagerin hörte sie dann am liebsten die Deftones, deren aktuelles Album wir in Episode 366 besprachen. Gitarre hat sie sich nämlich erst selbst spät beigebracht, nachdem sie eine alte Gitarre auf der Straße gefunden hatte, auf der ein Zettel angepinnt war, mit der Aufschrift zu verschenken. Und dann fing sie an, eigene Songs zu schreiben. Und das hört man auch auf diesem Album. Diese ganzen Instrumente, die sie so spielen kann, die hört man hier auf diesem Album. Also Klavier und auch Cello-Klänge, was dann ihrer Musik hier und da so einen klassischen Anstrich verleiht. Wir hören hier also eine Künstlerin, die quasi über Nacht in zumindest mal den KritikerInnen-Himmel aufgestiegen ist. Das Ganze wurde aufgezeichnet, außer das Schlagzeug. Das wurde in einem professionellen Tonstudio aufgezeichnet. Und die Beiträge der Gastsänger wurden auch in professionellen Tonstudios aufgezeichnet. Aber der Rest, alles andere, wurde zusammen mit Thomas Williams, das ist der Bassist und Ehemann, in Eigenregie in ihrer Wohnung in London aufgenommen. Das ist auch ein spannender Aspekt dieses Albums, Frau Eichler.
Das macht auch eine schöne Mischung, finde ich, in der Mischung. Was haben wir hier überhaupt für ein Genre? Wir haben jetzt noch kaum drüber gesprochen. Du hast es so schön beschrieben als Singer, Songwriter, Folk, Darkwave, Post-Rock-Metal. Mhm. Das ist eine wunderbare Mischung und genau das haben wir hier. Außerdem las ich bei den Kritikern noch Post-Rock, ja, Goth, Dream Pop, Slowcore. Die Rock-Journalisten sind da ja doch immer sehr kreativ mit ihren Genrebezeichnungen. Aber all das ist es auch. All das ist Forever Blue auch. Und das ist eine ganz schöne Packung. Ganz ehrlich, bei diesem Album fehlen mir eigentlich komplett die Worte. Williams baut hier so eine düster bezaubernde Welt, das macht geradezu süchtig. Das ist wie eine gute Droge ein bisschen, nur dass wir daran nicht tatsächlich zugrunde gehen, hoffe ich mal, denn ich werde dieses Album noch sehr häufig hören. Forever Blue hat so ein ganz wohlgewähltes Auf und Ab von laut und leise, von sanft und brachial, von episch und intim, von am Boden zerstört, verzweifelt und lebensbejahend, hoffnungsvoll. Und dieses Auf und Ab, was aber nicht einfach so zack, zack hintereinander kommt, sondern so eine immer so in leichten Wellenbewegungen kommt, finde ich absolut grandios. Und irgendwie schafft sie es in diesen Wellen, all diese gerade genannten Musikrichtungen zu vereinen und es klingt trotzdem organisch. Ich finde, das klingt so, als gehört es einfach zusammen und jemand, der diese Genres in Reihenform gar nicht kennt, könnte ich mir vorstellen, würde das gar nicht groß merken, dass hier viel gemischt wird. Also wirklich Wahnsinn. Ich war sehr beeindruckt von diesem Album. Und um nochmal so richtig zu schimpfen, ganz ehrlich, ich hatte schon mein verdammtes Album des Jahres, ja, liebe Frau Williams. Und natürlich musste es das letzte Album in der letzten regulären Sendung sein. was hier nochmal einen derben Kampf auf den Thron hinlegt. Und ihr werdet am Ende des Jahres sehen, wie das ausgeht, wenn wir hier unsere Alben des Jahres vorstellen, unter anderem. Aber holla die Waldfee. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Album jetzt noch hören muss, um zu entscheiden, was hier besser ist. Ich war so begeistert. So, Blutdruck wieder runter. Also ihr hört von mir, Forever Blue hat gut eingeschlagen.
Ja, wie soll man da anfangen? Das ist eine Schippe Post-Rock, auf jeden Fall. Eine Schippe Nick Cave, eine Schippe Folk, eine Schippe Leonard Cohen und eine gute Prise Metal. Und was für Melodien. Und was für eine wunderschöne Dynamik in diesen Songs ist. Melancholie im Überfluss. Ich liebe das.
Ja.
Wir haben es hier mit einem Album zu tun. Da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, was Musikgeschichte schreiben wird. Ähnlich wie Wilco damals mit Yankee Hotel Foxtrot, Boxer von The National vielleicht oder Spirit of Eden von Talk Talk, Warpaint mit dem gleichnamigen Album und Caspian damals auch, die ja auch den Post-Rock eigentlich nach vorne gebracht haben mit Dust and Disquiet und mit dem Nachfolgeralbum leider zurück in die kuschelige Post-Rock-Ecke zurückgegangen sind. Da wird es noch zu schimpfen geben, wahrscheinlich in der Post-Rock-Sendung. Dieses Album geht nach vorne. Dieses Album bleibt nicht stehen, sondern macht was Neues. Diese Kombination in der Form hat es so noch nicht gegeben. Ich habe es jedenfalls noch nie gehört. Das ist jetzt endlich mal, also dieses Neue, mal abgesehen von Nels Klein. Wir haben es hier mit zwei Alben zu tun, die hinten raus noch mal komplett aufräumen mit allem, was vorher war, finde ich. 2020 hat nun wahrlich seinen Beitrag zur Musikgeschichte geleistet. Da sind viele tolle Alben dabei rausgekommen, viele Comebacks. Viele tolle Alben haben wir in diesem Jahr gehört. Aber das hier, das ist groß. Das ist richtig groß. Zu Tränen rührend und doch voller Wärme und voller Zuversicht. Es ist, als würde man Oliver Arnolds, Nils Frahm mit Sigur Rós, Caspian und Leonard Cohen musikalisch kreuzen. Dann kommt ungefähr das raus, was wir hier hören. Und noch ein bisschen, ja doch, das passt schon.
Das passt, ja.
Das ist wirklich spannend und toll. Und mitreißend und fantastisch und großartig. Also wir haben in dieser letzten Sendung wirklich noch zwei Alben, auch für mich, die mit fantastisch noch gar nicht ausreichend beschrieben sind. Und das gilt auch vor allem auch für dieses Album. Es ist großartig, wirklich. Ich brauche eigentlich fast gar nicht mehr sagen, aber wir müssen es natürlich trotzdem machen. Dieses Album ist natürlich im Jahre 2020 erschienen und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, es rennt. Das ist in der Rakete Richtung Mond unterwegs.
Ja, dem schließe ich mich an. Dem schließe ich mich an. Dieses Album rennt. Wir haben gehört. Forever Blue von A.A. Williams und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir. Und wir rennen das letzte Mal in diesem Jahr von den HörerInnen von Kiel FM, Westküste FM und Lübeck FM weg. Nicht, weil wir wollen, sondern weil wir müssen. Dort kann man verkostet eben nicht hören, sondern nur bei uns im Podcast. Dazu müsst ihr uns abonnieren. Das könnt ihr natürlich gerne machen. Dann könnt ihr verkostet hören. Ansonsten endet diese Sendung hier für euch. Wir haben verkostet ein Goodraham & Ward's Four Grain. Der Name ist Programm, ist einer der ältesten Whisky-Marken in Kanada, begann als Getreidemühlen- und Schifffahrtsunternehmen im Jahre 1832. Das ist auch eine sehr interessante Wendung, wobei Getreide, ne? Sie brachten ihren Whisky 1837 auf den Markt und dieser entwickelte sich rasend schnell zu einem Bestseller. So sehr, dass dieser zeitweise sogar ein Viertel des gesamten Alkoholabsatzes in Kanada ausmachte. Später kaufte dann Hiram & Walker die Marke, die so zu einer der größten Brennereien der Welt wurde. Die ursprüngliche Brennerei wurde dann 1990 im Rahmen des Umbaus des sogenannten Distillery Districts in Toronto geschlossen. Goodraham & Ward's Four Grain Whisky wird jetzt von in Windsor in Ontario von Corby Spirits hergestellt, die wiederum zu Pernod Ricard gehören. Nun, dieser Four Grain, wie der Name schon sagt, ist ein Blended Whisky. Er besteht aus Mais, Gerste, Roggen und Weizen, die alle getrennt in einer Kombination aus Pot und Column Stills destilliert werden Und das alles wird dann sowohl in Virgin Oak als auch in Ex-Bourbon-Fässern gereift. Der Whisky wird mit 44,4 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt und ist gefärbt und kühlgefiltert. So. Und wie immer haben wir es hier mit einem wunderschönen Bernstein zu tun. Das haben sie schön gefärbt. Wirklich, muss man sagen. Hui.
Das ist schon mal recht würzig.
Ja, aber auch fruchtig.
Hm. Und auch süß.
Ja, ja.
Genau. Also Vanille ist auch direkt präsent in der Nase.
Und meine Cornflakes sind auch wieder da.
Oh ja, eine Menge Cornflakes. Diese ganzen Grains riecht man auch wirklich.
Ja, ja.
Irgendwie finde ich, hat das auch was von Stroh.
Okay.
Na, vielleicht sind es diese Grains.
Okay.
Diese Grains, von denen immer alle reden. Nein.
Wer kennt sie nicht?
Doch, aber die Gewürze gefallen mir.
Mhm.
Schön, die sind recht raumeinnehmend, sag ich mal.
Ich habe aber auch Früchte. Mhm. So Apfel, süßer Apfel.
Mhm.
Zimt. Ich habe Zimt. Eiche.
Ja, stimmt, das ist noch so eine Holznote habe ich auch. Eigentlich ganz schön. Ich finde, dass diese holzige Note umschließt die Süße so ein bisschen. Das ist und das Fruchtige. Ist mal komisch, so was zu sagen. Eines der vielen Dinge, die mit denen man Leute verwirren kann, die noch nie einen guten Whisky getrunken haben. Aber diese, das hat oft auch so eine Räumlichkeit, finde ich.
Mhm.
Mindestens mal im Mundraum, aber manchmal auch so untereinander. Die verschiedenen Noten.
Hm. Meinst du mit Räumlichkeit, dass die sich umschließen gegenseitig oder wie meinst du das?
Genau, zum Beispiel. Also manchmal finde ich gerade in der Nase, aber manchmal auch im Geschmack gibt es manchmal so eine Dramaturgie von Reihenfolgen von Noten, die irgendwie hintereinander kommen. Das finde ich immer sehr spannend. Aber gerade in der Nase gibt es schon mal so wie hier den Fall, dass irgendetwas die anderen umschließt. So im Sinne von das kommt immer an den Ecken mit oder so. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben will. Das, Es ist halt nicht alles gleichmäßig auf einer Bahn und fließt so in die Sinne rein, sondern gibt es in der Nase eigentlich auch so verschiedene Regionen wie auf der Zunge? Gibt es die auf der Zunge überhaupt? Ist das ein Mythos?
Ich weiß es nicht. Nee, die Zunge kann tatsächlich an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Dinge schmecken.
Ah.
Ja, das ist so.
Vielleicht gibt es das ja in der Nase auch. Das würde vielleicht erklären, warum sowas manchmal ein bisschen dreidimensional wahrgenommen wird. Aber
Also deine Nase nimmt auf jeden Fall, desto mehr du riechen übst, desto besser nimmt sie das wahr. Und natürlich hängt es damit zusammen, wie du sozialisiert bist. Ne? Also asiatische Menschen riechen andere Dinge als wir, weil sie einfach mit anderen Dingen sozialisiert wurden. Amerikanische Menschen riechen andere Dinge und so weiter. Britische, irische, keine Ahnung. Dänische, ne? Also das ist, hier oben im Norden riecht man andere Dinge als in Bayern zum Beispiel.
Auf jeden Fall. Hallo, eure Brötchen sind ja schon viel besser.
Also. Ja, das stimmt. Das war lustig, als wir damals auf Klassenfahrt waren im Berchtesgaden. Hat einer von uns ist zum Bäcker gegangen und hat völlig unbedarf, weil er nicht drüber nachgedacht hat, wollte einen Kieler haben. Ne? Tja. Die dachten, der ist besoffen. Schade.
Backwerk ist sowieso, das ist gleichzeitig gut und tragisch, dass das wirklich sehr regional ist hier. Also ich suche immer noch jeden November vergeblich in Ostwestfalen nach einem vernünftigen Martinsbrezel zum Beispiel. Das macht mich sehr traurig.
Hm.
Wobei vernünftig ja natürlich immer das ist, womit man aufgewachsen ist, versteht sich.
Ja klar, natürlich.
Hm. Ja, und auch dänische Brötchen, also oder die, die ich als dänische kennengelernt habe, diese Blätterteig.
Ja, ja.
Brötchen gibt es nicht.
Nee, das ist halt, ne?
Regional.
Ja.
Umso schöner, dass wir Whisky auch aus Kanada bekommen.
Ja, das stimmt.
Also ich bin eigentlich positiv überrascht. Das ist ein Blended Whisky. Das ist auch immer, da habe ich völlig unnötige Vorurteile, denn es gibt eine Menge echt guter Blended Whiskys.
Ja, von Johnny Walker unter anderem. Müssen wir unbedingt probieren. Es gibt einen 15-Jährigen von denen.
Oh, okay.
Das ist aber kein, das ist ein Blended Malt. Da sind nur Malts drin. Unter anderem Talisker.
Da kann es ja nicht zu schlimm sein.
Genau. Ja, sollen wir mal probieren?
Oh ja, sehr gerne.
Cheers.
Cheers. Ganz viel Brot und ganz viel Kellogg's. Cornflakes, muss man ja sagen. Ganz viel Cornflakes, ganz viel Backwerk.
Ja, aber auch Honig.
Ja. Honig, Vanille, Zimt. Jetzt habe ich es auch im... Doch, schmecken kann ich den Zimt auch.
Ja, das ist ja was für mich. Ich liebe Zimt.
Ja.
Ein Leben ohne Zimt ist vielleicht möglich. Ich zweifle das an, aber auf jeden Fall komplett sinnlos.
Definitiv. Also Zimtis und diese schwedischen Zimtschnecken,
oh,
das ist die Höhe der Zimtbackkunst.
Unbedingt. Unbedingt.
Ja, also extra Punkt für Assoziationen zu Backwerk, muss ich sagen.
Ja, auf alle Fälle. Das gibt auf jeden Fall schon mal Pluspunkte. Überhaupt muss man sagen, also wir müssen feststellen, also der Kanadier und die Kanadierin an sich, sie können Whisky.
Ja. Das kann man nicht anders sagen.
Hat auch einen schönen Antritt. Muss ich sagen.
Ja.
Diese 44,4 Alkoholvolumenprozente, die kommen gut durch. Also im positiven Sinne. Stehen ihm gut.
Ja. Ich finde, der hat so was Bodenständiges. Bei all den netten Noten. Also, das ist alles. Das ist nicht verschnörkelt, aber es ist auch nicht simpel im negativen Sinne. Sondern das ist sehr. Das kann was und versteckt sich nicht, aber das ist es dann. Gefällt mir.
Mich mag das auch. Ja, und Zimt.
Oh ja.
Insofern müssen wir in unserer letzten regulären Sendung natürlich auch diesen Whisky bewerten, auf einer Skala von 1 bis 7. Ja. Ich finde ja 44,4 Alkoholvolumenprozente schon mal schön. Das ist schon mal gut. Ich finde die Mischung irgendwie total toll. Diese Idee, Mais, Gerste, Roggen und Weizen zusammen zu klöppeln, finde ich irgendwie witzig. Das ist eine super Idee. Also das gefällt mir gut. Überhaupt bin ich ja immer ein größerer Fan von Mashbills, ne? Muss ich ehrlich sagen. Das, was da so aus den USA und Kanada kommt, das kann sich wirklich sehen lassen. Das muss man schon sagen. Also, da sind schon sehr leckere Sachen dabei gewesen. Zum Beispiel der Maker's Mark.
Ja.
Der war toll. Und die ganzen Wild Turkey-Geschichten und so. Ja. Ich glaube, da ist ja... Ach, Leute, kommt. Es ist Advent. Jedenfalls für die, die... Vom ersten Advent hören bald, ne? Also ihr wisst schon, ne? Wenn ihr uns am Freitag oder Sonnabend hört, dann morgen oder übermorgen. Aber da ist man ja schon mal so ein bisschen gut gelaunt und da freut man sich. Und die Adventszeit ist auch eigentlich meine Lieblingszeit. Das gefällt mir gut, ich mag das gerne. Insofern lasse ich mich hier auch nochmal zu 5 Punkten hinreißen.
Da hast du meine Gedanken gelesen. Ich wollte auch mal großzügig, mal wieder. Ich bin ja sonst nicht großzügig.
Vor allem nicht beim Whisky. Das kennt man ja gar nicht von dir.
Nein, nein. Nein, nein. Ich bin jetzt ein wenig, mir fällt noch nicht mal das deutsche Wort ein, getemptet, einfach eine 6 zu geben, because why not? Ach ja, warum nicht? Wenn wir schon dabei sind. Ich finde ihn richtig gut, er gefällt mir richtig gut. Das ist so, wie gut ist Design, wenn man nichts mehr weglassen kann. Die haben nur das genommen, was gut funktioniert, den Rest weggelassen und es ist klasse. So, 6 Punkte zu sehr Weihnachten. Schön. Herzlichen Glückwunsch, liebe Kanadier.
Sehr schön. Kanada freut sich. Also, wir haben verkostet den Goodraham and Wards for Grain und es gab 5 Punkte von Herrn Martinsen und 6 Punkte von Frau Eichler. Und damit sind wir nicht nur ans Ende dieser Sendung angekommen, sondern auch ans Ende der letzten regulären Sendung in diesem Jahr. Jetzt kommen die Specials, dann kommt Weihnachten und dann kommen die Dinge des Jahres, über die ihr abstimmen könnt. Vor allem über die Alben des Jahres. Geht auf unsere Homepage, geht auf feuilletöne.de. Wir werden euch noch und nöcher darauf aufmerksam machen. Geht hin und stimmt mit ab. Ihr habt 3 Stimmen, sag ich mal, ne?
Ja.
Ihr könnt also 3 Alben wählen, aus denen, die wir in dieser Liste sozusagen vorausgewählt zur Verfügung stellen. Da dürfte eigentlich für jeden und für jede was dabei sein. Wählt also euer Album des Jahres von denen, die wir hier besprochen haben, aus der Liste, die ihr bei feuilletöne.de finden könnt. Macht uns damit glücklich, macht euch damit glücklich, denn am Ende ist es so, desto mehr Leute wählen, desto ja, cooler wird das Ergebnis, einfach schlicht und ergreifend. Und desto diverser wird vielleicht auch das Ergebnis. Das ist immer ganz witzig. Außerdem wollen wir natürlich auch gerne wissen, was ihr so cool findet. Ist doch klar. Wir wollen natürlich schon wissen, was ihr so gerne hört. Und wir werden dann natürlich am Ende des Jahres auch unsere Alben des Jahres vorstellen. Und dann das Jahr mehr oder weniger Revue passieren lassen. Bis dahin, geht hin und stimmt mit ab. Das geht jetzt los. In diesem Moment, wo ihr diese Sendung hören könnt, könnt ihr auch abstimmen auf feuilletöne.de. Und hören könnt ihr das Ganze dann bereits im nächsten Jahr, nämlich Anfang nächsten Jahres, im Jahre 2021, wenn wir euch die tollsten Sachen aus dem Jahr 2020 vorstellen werden. Ja, also Themen haben wir eigentlich das nächste Mal nur eines.
Genau, nämlich Fußball. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, auch wenn wir es schon 25 Mal erwähnt haben, es gibt Specials im Dezember und zwar 3 an der Zahl. Erst reden wir über Fußball, speziell wahrscheinlich viel über Werder Bremen. Nein, über Fußball mit Kim vom Weserfunk.
So ist es.
Dann in der Woche danach sprechen wir über Linux mit Ingo, dem berühmten, mit den hoffentlich jeder kennt, aber naja, spätestens dann wisst ihr Bescheid. Und in der Woche danach reden wir mit Lara über Post-Rock, auch schon zum 3. Mal. Das wird ein Riesenspaß. Hört uns gerne zu bei den Specials, die zur normalen Sendezeit wieder zu hören sind.
So ist das. Da ändert sich nichts, außer dass es eben die Specials sind. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.